Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Lurwig, guten Abend. Das Bauhaus kam auch bis Bayern. Eine Fotoausstellung in München zeigt ikonische Bauten. Sigmund Freud und die Frauen, Freud and Women, so lautet der Titel einer Ausstellung in Freuds Wohnhaus in London. Und eine neue Software sagt Bestseller voraus. Das sind unsere Themen. Bestseller auf Bestellung, Buchumsätze per Datenanalyse, hohe Gewinne, geringe Kosten und Bücher, die jeder, jede lesen will. Das verspricht eine neue Software namens DemandSense.
Gewonnen wird dadurch möglicherweise Geld. Was auch gewonnen wird, ist eine bestimmte Überwachungsphilosophie.
Das sagte der Wissenschaftstheoretiker Michael Hagner von der ETH Zürich in unserer Sendung Fazit zu DemandSense. Die Software, die klingt wie der wilde Traum der Verlagsbranche, scheint bald wahr zu werden. Media Control, die Firma hinter dem Tool, will sie Ende des Jahres auf den Markt bringen. Und Geschäftsführerin ist Ulrike Altig. Von der wollte ich zunächst wissen, DemandSense heißt, es könne anhand der ISBN-Nummer eines Buches prognostizieren, wie viele Exemplare es sich lohne zu drucken. Woher weiß die Software das? Womit wird sie gefüttert?
KI ist sehr umfassend. KI kann viel darstellen, aber bei uns jetzt speziell geht es eben bei der KI um die Absatzprognose und sind jetzt bei dem Punkt, wo wir sagen, dass wir eben anhand von diesen vielen Daten, die Media Control jeden Tag sammelt, die Möglichkeit haben, dass wir da eben diese Prognosen erstellen können. Bei den Daten geht es einmal um die Datenquellen, Verkaufszahlen, Kassendaten, die bei Media Control jeden Tag einfließen, Retouren, Vorbestellungen, dann natürlich auch die Stammdaten von jedem Buch, wie der Autor, der Titel, die Schlagwörter, die von den Verlagen angegeben werden, das Thema oder auch Lesemotive, Social Media spielt natürlich auch heute eine große Rolle. Und soziodemografische Kriterien. Alle diese Daten zusammen, das sind aktuell 5 Milliarden Daten, die in 1,3 Sekunden durchgewirbelt werden, die geben die Basis für die Möglichkeit der KI-Prognose.
In einem Werbevideo Ihrer Firma Media Control, da wird gesagt, dass die DemandSense auch auf TikTok zurückgreift oder zugreift, sprich auf Bücher, die von BookTokerinnen beworben werden. Damit kann die DemandSense auch Trends voraussagen?
Wir machen ja auch die BookTok-Charts seit 2 Jahren, verfügen da eben auch über sehr viele Informationen. Was die Verkaufszahlen betrifft, die alle mit einem Schlagwort BookTok ausgestattet sind. Und zum anderen haben wir eben die Informationen von TikTok direkt. Und da matchen wir auch diese Informationen in unsere Systeme und können da natürlich auch wieder Prognosen erstellen, die dann mit den Daten, die ich Ihnen gerade gesagt habe, zusammen auch wieder eine Effizienz und eine Optimierung für die Verlage, aber auch für die Buchhändler sein können.
Sie sagen gerade, das Stichwort Optimierung ist die ganze Geschichte ausgerichtet darauf, was sich am besten verkauft, oder gibt es auch kreativ-künstlerische Geschichten, die einfließen?
Also ich meine, wie der Name schon sagt, Absatzprognose geht natürlich erstmal um den Verkauf und da geht es natürlich um die Effizienz. Mit dem Tool ist es so, dass das interne Wissen des Verlages dadurch natürlich ergänzt werden kann. Also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass die Menschen dadurch ersetzt werden, sondern dass eben das eine zusätzliche Information ist, die einfach diese Effizienz steigern kann. Und durch diese Datenbasis ist es eben auch gewährleistet, dass eben auf den Punkt genau die Daten die Entscheidung für die Verlage natürlich dann auch flexibler und natürlich auch transparenter machen können. Und dadurch ist auch die Möglichkeit da, dass man die Vielfalt weiterhin aufrechterhält und eben auch entsprechend der Vielfalt zusätzlich eben dann auch neue Bücher, also Trends, erkennen kann.
Ja, bislang machen Verlage ja immer eine Mischkalkulation, sprich neben garantierten Bestsellern nimmt man auch neue Autorinnen und Autoren ins Programm und fördert auch durchaus sperrige Themen. Wird dies mit DemandSense auch noch so sein, wenn DemandSense sagt, das gibt garantiert keinen wirtschaftlichen Erfolg?
Also das ist natürlich eine Frage, die hauptsächlich der Verlag beantworten muss. Aber natürlich ist es so, dass zum einen die Bestseller sehr viel Geld den Verlagen ja auch geben Und entsprechend werden da natürlich auch bestimmte zusätzliche Auswertungen notwendig sein, um eben diese Bestseller auch weiter als Bestseller zu erkennen und entsprechend dann natürlich auch dann eben an Mann, Frau, an die Buchhandlung zu geben. Auf der anderen Seite ist es natürlich der Anspruch der Verlage, auch wieder neue, immer wieder auch neue Leser zu generieren. Wir wissen, dass eben aus der Vergangenheit, dass viele Leser verloren worden gegangen sind, hauptsächlich eben jüngere Leute bis 29, gibt es Studien. Und die kommen jetzt zum Beispiel wieder zurück durch BookTok. Und gerade jetzt das neue Genre New and Young Adult ist in aller Munde. Und das ist ja auch wieder ein neuer Trend, wo eben auch die KI dann entsprechend diese Prognosen wieder verifizieren kann und eben dann auch diese neuen Produkte wieder entsprechend optimieren kann. Also ich sehe da für beide Seiten ein gutes Potenzial damit.
Die diesjährige Literaturnobelpreisträgerin Han Kang, die hat Bücher verfasst, die nicht unbedingt massenkompatibel sind, aber doch von ausgesuchter Schönheit, würden Kritikerinnen und Kritiker sagen. Demand Sense würde vielleicht solche Bücher für nicht verlegbar halten, oder was denken Sie?
Das ist natürlich immer von Fall zu Fall, glaube ich, abzuwägen. Natürlich bei den Literaturpreis ist es, was ich jetzt aus Metacontrol-Sicht sagen kann, die sind im Vorfeld ja oft mit wenig Verkaufszahlen bestückt und nachdem die eben den Literaturpreis bekommen haben, gehen die Zahlen nach oben. Also das ist, glaube ich, aus der Vergangenheit, wird sich da für die Zukunft, glaube ich, nicht viel ändern. Von daher glaube ich nicht, dass da jetzt irgendwelche Sperren dadurch gegeben sind. Weil da geht es ja einfach um den Content, da geht es um die Literatur, das Kulturgut des Buches und das wird weiterhin notwendig sein, dass der Anspruch auch der Verlag und der Buchbranche entsprechend eben man sich nicht nur fokussiert auf die Bestseller, sondern eben auch den Anspruch hat, breit angelegte, schöne, gute Bücher den Lesern zur Verfügung oder den Käufern auch zur Verfügung zu stellen.
Verstehe ich das richtig, dass Demand Sense im Moment angewandt werden kann auf bereits geschriebene Bücher, aber in Zukunft ist vermutlich ja auch die Idee, auf noch zu entstehende Bücher Demand Sense anzuwenden. Also welche Parameter fließen denn dann da ein? Also wird die Bekanntheit des Autors mit einfließen? Ist das Thema zeitgeistig wie Young Adult? Gibt es eine ähnliche Geschichte, die schon mal erfolgreich war? Oder wie funktioniert die Software dann?
Ich sage Ihnen ganz ehrlich, allein das Tool jetzt so zum Laufen zu bringen, hat jetzt schon fast ein Jahr gedauert. Und wir werden halt immer mehr Daten integrieren, wie Sie auch richtig gerade gesagt haben. Aber da sind wir mit diesen Prognosen, was Sie jetzt sagen, so für die Zukunft, da sind wir noch am Anfang.
Das heißt, Lektorinnen, Autorinnen, die jetzt um ihre Jobs fürchten, aber auch Angst haben vor einer Gleichschaltung des Marktes, die können Sie beruhigen?
Also von unserer Seite ja, weil das ist nicht unser Business. Also wir, wie gesagt, sind die, die eben die Zahlen zusammenzählen. Aber Mediacontrol hat damit, also was Content betrifft, gar nichts zu tun. Wir spezialisieren uns hauptsächlich oder ausschließlich auf die Zahlen.
Der Wissenschaftsforscher Michael Hagner von der ETH Zürich, der hat in einem Interview mit den Kollegen von Fazit im Deutschlandfunk Kultur gesagt, dass dieses Tool auch eine Art Überwachung gleiche. Die Leserinnen, die würden kontrolliert. Was können Sie da entgegnen?
Wir können keine Leserinnen kontrollieren, weil wir nicht im Wohnzimmer von jemandem stattfinden, sondern wir sind diejenigen, die von den Buchhandlungen, aktuell 9000 Verkaufsstätten, jede Nacht die Bücher bekommen, die verkauft worden sind. Also wir ist nicht Big Brother is watching you, sondern wir sehen eben nur die Stückzahl an Verkäufen, wie gesagt, in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Sagt Ulrike Altech, Geschäftsführerin von Mediacontrol, der Firma, die Ende des Jahres die Software Demand Sense auf den Markt bringen wird. Frauen können heute zumindest theoretisch ja alles sein. Katzenladies wie Popsängerin Taylor Swift oder sogenannte Brads wie Kamala Harris, die aktuell gerade um das Amt der Präsidentin in den USA kämpft. Dass Frauen einmal zumindest in der westlichen Welt viele Möglichkeiten haben würden, ist ein Verdienst des Feminismus. Und der kam ziemlich zeitgleich auf mit dem Freudianismus. Sigmund Freud ist der Analytiker, der den Frauen zuhörte. Sie wiederum halfen ihm, durch die Besuche auf seiner Couch seine Theorien zu entwickeln, heißt es. Da passt es perfekt, dass im Freud-Museum in London eine Ausstellung gestartet ist mit dem Titel Women and Freud, Frauen und Freud. Christine Heuer war für uns vor Ort.
Wer das Freud-Museum in London besucht, begibt sich auf eine Zeitreise. Das rote Backsteinhaus im vornehmen Stadtteil Hampstead war nach seiner Flucht aus Österreich das letzte Zuhause von Sigmund Freud. Nach Freuds Tod erhielt seine Tochter Anna es wie zu seinen Lebzeiten. Und so ist es geblieben. Doch jetzt prangt über der Tür zum Esszimmer eine Neoninstallation von Tracy Emin. Ich flüstere meiner Vergangenheit zu, habe ich eine andere Wahl, leuchtet es weiß auf der dunkelroten Tapete. Sexbomb, eine Bronzeskulptur der Britin Sarah Lucas, scheint den Stuhl, auf dem sie sich räkelt, fast zu verschlingen. Und den kleinen Garten beherrscht ein großformatiges Performance-Gemälde von Alice Anderson. Ein Video zeigt, wie die britische Künstlerin dafür mit in Farbe getauchten Reproduktionen von Tür- und Fensterrahmen des Freud-Museums auf der Leinwand tanzt. Drinnen sitzen auf einem blauen Polsterstuhl zwei Dollys von Paula Rego. Alices überdimensionaler Stuhl mit Kissenmann und Puppe. Die kleine Puppe schaut unter ihrem Kopftuch ernst in die Welt. Der große Kissenmann, in einen orangefarbenen Samtumhang gehüllt, hält sie mit einem Arm umfangen und trägt ein breites Grinsen im Gesicht. Bryony Davies, die die Ausstellung mit kuratiert hat, findet die Szene unheimlich.
It's quite uncanny. And you almost think they could come to life at any moment.
Die beiden Figuren aus Stoff und Pappmaché sind vielleicht das Highlight der Schau über Freud und die Frauen, schon weil sie noch nie öffentlich gezeigt wurden. Galeristen, Erben, zeitgenössische Künstlerinnen, viele von ihnen fanden es reizvoll, nicht in irgendeinem Museum auszustellen, sondern dort, wo der Begründer der Psychoanalyse selbst gewirkt hat und sein Geist bis heute lebendig ist.
We're in a house here. We're not in a white.
Wir sind hier in einem Wohnhaus und nicht in einer Galerie mit weißen Wänden. Es ist immer eine Herausforderung für Künstler, in der häuslichen Umgebung von Freud zu arbeiten und zu schauen, wie sie darauf ansprechen.
It's quite a challenge for artists to work within the domestic space of the Freud home and see how they respond to that.
Im Arbeitszimmer sind weißschimmernde Porzellanskulpturen der Engländerin Rachel Kneebone in der Blickachse von Freuds Schreibtisch und der berühmten Couch platziert. Genau darüber, im ersten Stock, ruht Louise Bourgeois' Bronzeskulptur Brüste und Klinge schwer auf ihrem hölzernen Podest. Was haben all diese verschiedenen Künstlerinnen gemeinsam? Dass sie sich privat und in ihrem Werk mit der Psychoanalyse beschäftigt haben.
It's not necessarily all positive responses to Freud. It's just
es sind nicht notwendigerweise positive Erwiderungen auf Freud. Es sind eher künstlerische und emotionale Antworten auf die Psychoanalyse an sich.
It's just artistic and emotional responses to analysis itself.
Über eine hohe Wand im Treppenhaus flimmert der Minifilm Freuds verlorener Vortrag von Schriftstellerin Deborah Levy und Regisseurin Jane Thorburn. Darin tanzt eine Barbie-große Aufziehpuppe in weißem Petticoat auf einer Stange. Eine angejahrte männliche Stimme dankt den Lady Hysterics für die Erkenntnisse, die sie ihm beschert haben.
Ladies and Gentlemen, and especially the Lady Hysterics amongst you.
Bekanntlich entwickelte Freud seine Methode zuerst in der Behandlung von Frauen, deren neurotische Symptome einer Hysterie zugeschrieben wurden. Im historischen Teil der Ausstellung werden einige ihrer Schicksale dokumentiert. Der Direktor des Freud-Museums, Giuseppe Albano.
They were treated like criminals. They were chained to their beds, locked up in asylums.
Sie wurden wie Kriminelle behandelt, ans Bett gefesselt, in Irrenhäuser gesperrt. Sigmund Freud war der Erste, der sagte, erzähl mir, was los ist. Und das war revolutionär.
Sit down, recline on the couch, tell me about it. And that was revolutionary.
Auch die Urgroßnichte von Napoleon war eine frühe Patientin von Sigmund Freud. Später wurde Marie Bonaparte seine Schülerin, Freundin und Förderin. Die Ausstellung beschreibt Freuds Verhältnis zu den Frauen als ein protofeministisches Geben und Nehmen.
From the very beginning, from the very outset of psychoanalysis, it was a dialogue between Freud. And women.
Wer sich für Psychoanalyse, ihre Wurzeln und ihre Wirkungsgeschichte interessiert, ist bei Women and Freud gut aufgehoben. Fans moderner Kunst von Frauen sind es auch. Aber Obacht, es ist leicht, sich in dem nicht besonders gut sortierten Neben und Miteinander von beidem zu verlaufen. Etwas mehr roter Faden in der Präsentation von so vielem auf einmal wäre willkommen gewesen.
Christine Heuer über Women and Freud, eine Ausstellung in London. Das Bauhaus sei ein Einheitsbrei, ein Irrtum der Moderne, so die Klagen der AfD im Landtag in Sachsen-Anhalt zum geplanten 100-jährigen Jubiläum der weltbekannten Schule in Dessau im kommenden Jahr. Denn dorthin war das Bauhaus nach seiner Vertreibung durch die Nationalsozialisten von Weimar hingezogen. Und neben Berlin verorten viele eben genau dort in Weimar und Dessau die bekannte Kaderschmiede für Architekten, Künstlerinnen und Designer. Aber Bayern und Bauhaus, das scheint auf den ersten Blick nicht zusammenzupassen. Eine Fotoausstellung in München beweist das Gegenteil. Die Architekturhistorikerin Kaya Voss hat sie kuratiert und ich habe sie gefragt. Der ehemalige bayerische Kunstminister Ludwig Spaenle, der hat einmal gesagt, es gebe keine namhaften Zeugnisse des Bauhauses in Bayern. Wie sehen Sie das?
Also ich sehe das auf jeden Fall anders. Man muss natürlich jetzt auch schauen, was wirklich unter diesem Titel Bauhaus in Bayern gemeint sein kann. Das eine ist natürlich die 1919 von Walter Gropius gegründete Kunstschule. Zum anderen ist es natürlich die stilistische Einordnung von Architektur als Bauhausarchitektur. Und gerade das Bauhaus, also die Schule, war letztlich so bedeutend, dass man umgangssprachlich das Wort Bauhaus oft mit ganz vielen Strömungen der Moderne gleichgesetzt hat, mit dem neuen Bauen, mit der neuen Sachlichkeit. Und so würde ich auf jeden Fall dieses Synonym Bauhaus für Bauhaus in Bayern sehen. Aber es gibt tatsächlich auch Walter Gropius, der Bauhausgründer, der hat in Bayern gebaut.
Ja, in Selb hat er gebaut, glaube ich, für Rosenthal, diese bekannte Porzellanfirma. Da war der Besitzer eben ein Förderer und Freund des Bauhauses. Das könnte man vielleicht noch kennen, aber insgesamt wirbt Bayern nicht gerade mit seinen Bauhaus-Ikonen, oder?
Das ist natürlich schade. Also wir haben Selb und wir haben auch Amberg, die Glaskathedrale. Und es gibt in Bayern eine Strömung der Moderne, die würde man unter Bayerische Postbauschule ordnen. Das ist eine Strömung, wo sich ein Architekt namens Robert Vorhölzer auch damit bekannt gemacht hat, dass er gerade in München viele Bauten, die funktional und auch optisch an diese Bauhausformensprache andocken, sich damit bekannt gemacht hat. Also es drängt sich nicht unbedingt auf, aber bei der Suche wird irgendwie klar, dass es durchaus mehr Bauten, die in diesem funktionalen Geiste entstanden sind, gibt. Trotzdem, und da gebe ich Ihnen letztlich recht, ist Bayern natürlich ein Bundesland oder ein Land, was auch so einen eigenen Weg in Richtung Moderne gegangen ist. Aber dass das Bauhaus ganz an Bayern vorbeigegangen ist, würde ich nicht sagen.
Ein ehemaliges Ferienheim in Kochel am See, gebaut auch im Bauhausstil von Emil Freimuth. Das wurde sogar abgerissen vor ein paar Jahren. Die Bemühungen, es unter Denkmalschutz zu stellen, die sind fehlgeschlagen. Jetzt kann man das Gebäude nur noch auf Fotos in ihrer Ausstellung sehen. Woran liegt das? Warum? Also Kochel am See kennt man, da ist das Franz-Marc-Museum. Aber mit dem Gebäude hat man sich eher nicht gerne geschmückt.
Ja, das Gebäude hatte tatsächlich Pech. Es ist nicht unter Denkmalschutz gestellt worden, allerdings mit einer für mich nicht haltbaren Begründung, nämlich mit der Begründung, dass es zu kaputt sei. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Häuser, die Schutz brauchen, sollten auch unter Schutz gestellt werden. Und das ist natürlich ein schmerzlicher Verlust, den wir hinnehmen müssen in Kochel.
Frau Voss, haben Sie Sorge, dass das Bauhaus, das ja nur immer wieder die Gemüter erregt, in Bayern auch bedrohter sein könnte als noch vor ein paar Jahren? In dem Sinne, wenn die AfD sagt, das Bauhaus ist ein Einheitsbrei, ein Irrweg der Moderne, haben Sie Sorge, dass dann die Bauten vielleicht in Zukunft noch weniger geschützt werden als aktuell?
Die Frage ist natürlich auch, wie groß ist der Kenntnisstand? Und wenn Bauhaus teilweise gar nicht erkannt wird und nicht unter Denkmalschutz gestellt wird, dann ist es so oder so bedroht, ob nun durch politische Hintergründe oder nicht. Ich meine, der Angriff auf das Bauhaus in Dessau ist natürlich ein unglaublicher Vorfall. Da müssen wir auch versuchen, auch mit unserer ganzen Kraft dagegen zu halten. Denn das Bauhaus als einheitsbreit zu bezeichnen, man muss auch wirklich mal diese Urbauhausgebäude sich anschauen und wie viel Intelligenz, wie viel Schöpferkraft in diesen frühen Bauhausgedanken auch drinsteckt, das ist einfach unwahrscheinlich.
Vermutlich ist das jetzt auch Thema rund im Rahmen Ihrer Ausstellung, also diese Angriffe, die es da jetzt gerade gibt aufs Bauhaus?
Werden wir morgen sehen. Wir eröffnen morgen die Ausstellung und da wird es sicherlich eine Rolle spielen und da werden wir gegenhalten. Ich finde, diese Angriffe sind natürlich zum einen provokant, zum anderen eben auch letztlich nicht so wahnsinnig durchdacht, muss man jetzt auch sagen, weil gerade das Bauhaus hat versucht, eine neue Lebensqualität im Bauen des 20. Jahrhunderts zu schaffen. Also da ging es einfach um diesen Schritt vom traditionellen Bauen, auch vom teilweise überholten Bauen und auch von überholten Sozial- und Lebenskonzepten in eine neue Zeit. Dieses Bauhaus ist ja Teil einer großen Modernisierungsbewegung in Kunst, Architektur, Gesellschaft. Und ich meine, diese Aufbrüche, ich sage nur so ein paar Schlagworte, sozialer Wohnungsbau, Mobilität, Internationalität, kreative Arbeit, weibliche Gleichberechtigung, die damals auch in Ansätzen angefangen hat. Jetzt mal egal, ob Walter Gropius jetzt alle Frauen in die richtigen Werkstätten zugelassen hat. Trotzdem war es ein großer Punkt, dass viele Frauen am Bauhaus studiert haben. Und das war einfach ein gesellschaftlicher Aufbruch. Und das muss man eben auch mal so sehen und kann jetzt nicht sagen, das ist einheitsbrei und es wird überschätzt. Stimmt nicht.
Kaya Voss über die Ausstellung Bauhaus in Bayern, die morgen in München eröffnet. Und wir haben noch die Kulturmeldung, beziehungsweise Hanna Rau hat sie.
Wo Humboldt-Forum drin steckt, soll nicht Preußentum und Deutsches Kaiserreich draufstehen. So lässt sich die Kritik am Nachbau des Berliner Schlosses verkürzt zusammenfassen. Neu sind die Einwände gegen die Rekonstruktion der Fassade nicht. Jetzt allerdings kommt der Ruf nach einem sichtbaren Bruch aus der Institution selbst. Schon im April haben sich 120 Mitarbeitende aus dem Humboldt-Forum an ihre Hausleitung gewandt. Nun haben verschiedene Medien aus dem Brief zitiert. In dem Schreiben verlangen die Mitarbeitenden demnach unter anderem einen Baustopp, also keine neuen Elemente für die historisierende Fassade, und zwar, weil diese die Glaubwürdigkeit der eigenen Arbeit beschädigen würde. Hartmut Doggerloh, der Generalintendant der Stiftung Humboldt Forum, reagierte im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur, indem er daran erinnerte, dass der Fassadennachbau so vom Bundestag beschlossen wurde.
Ich glaube auch nicht, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, zu sagen, also wir bauen das jetzt hier radikal um. Was allerdings interessant ist und auch wichtig für unsere Arbeit, sind diese immer wiederkehrenden Vorschläge jetzt zum Schluss in der Initiative Schlossaneignung, die wir hier auch als wichtige Impulse wahrnehmen. Und wir werden ja auch, wenn das Gebäude dann nächstes Jahr komplett fertig ist, selber in einen Prozess gehen mit Künstlerinnen aus der ganzen Welt.
Ja, ein solcher Impuls kam kürzlich von Lars Ramberg. Der norwegische Künstler hat vor fast 20 Jahren das Wort Zweifel in Neonbuchstaben am Ort des heutigen Humboldt-Forums installiert. Damals noch auf dem Palast der Republik. Jetzt brachte Ramberg eine Aktualisierung seiner Installation ins Spiel, inklusive Umbenennung des Platzes in Platz des Zweifels. Dass ein neuer Name helfen kann, historische Fehler ins Bewusstsein zu rücken, zeigt sich gerade ebenfalls in Berlin. Dort wurde die Piazzetta vor dem Eingang zu den Museen am Kulturforum umbenannt und erinnert seit heute an das jüdische Stifterpaar Johanna und Eduard Arnhold. Die Arnholds gehörten Anfang des 20. Jahrhunderts zu den wichtigsten deutschen Kunstsammlern. Ihr Stadthaus stand genau dort, wo heute die Gemäldegalerie zu Hause ist. Dann rissen die Nazis die Villa ab. Die von den Arnholds gestiftete Villa Massimo in Rom missbrauchten die Nationalsozialisten ebenfalls, und zwar indem sie dort regimetreue Künstler beherbergten. Johanna und Eduard Arnhold selbst mussten das nicht mehr miterleben. Sie starben wenige Jahre vor der Machtergreifung. Dass die Kultur eine bedeutende Rolle für den gesellschaftlichen Zusammenhalt spielt, daran erinnert die Kampagne Weltoffenes Dresden mit Statements von Schauspielintendanten und Museumsdirektorin. Unter dem Hashtag Kultur ist Zukunft appellieren sie an die Stadt, die geplanten Budgetkürzungen von 4 Millionen Euro zu überdenken.
Die Kulturmeldung mit Hanna Rau, vielen Dank. Und nach den Nachrichten folgen die Informationen am Abend. Themen dort, wie blickt die Bundespolitik auf die US-Wahl und die Razzia gegen mutmaßliche militante Rechtsterroristen. Am Mikrofon dieser Sendung Kultur heute war Susanne Durweg und ich sage danke fürs Zuhören.